Das ist bei uns heute in Stuttgart ganz kompliziert. Wer draußen wohnt, hat es viel leichter, bei uns die vielen Stimmen richtig zu verteilen und die richtige Wahl zu treffen bei so viel 100 Kandidaten. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen die Wahl getroffen haben und sagen, Gottes Wort zuerst. Gottes Wort zuerst. An diesem herrlichen Herbsttag wird uns bewusst, wie die Blätter draußen fallen, das Prophetenwort kommt uns in Erinnerung, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Es soll heute auch in unser Herz dringen, unser Leben und unser Tun bestimmen. Und wir wollen miteinander noch eins unserer schönen Lieder der Freude an Gottes Schöpfung singen. Freuet euch der schönen Erde. 510. Freuet euch der schönen Erde. Unser wunderbarer, herrlicher, himmlischer Vater. Wir können immer nur staunen über deine große Macht. Du hältst diese unendliche Welt zusammen. Du trägst alle Dinge durch dein ewiges Wort. Und deine Güte liegt über unserem zerbrechlichen und vergänglichen Leben. Wir wollen dir danken für so viel Liebe, die wir von dir empfangen. Für so viel Gutes bis zum heutigen Tag. Wir kommen an diesem Morgen, weil wir deine Korrektur brauchen. Wir wollen doch, dass du Leben schaffen kannst bei uns. Neues Leben. Bei uns ist so viel durcheinander und verkehrt und krank und falsch. Herr, hilf uns wieder durch dein Wort, dass wir erneuert und verändert werden. Und wir wollen in der Stille dir alles sagen, was uns bedrängt. Danke, dass du niemand hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Wir singen das Lied 613. 613 stammt von einem ganz hochgenialen theologischen Wissenschaftler, Johann Albrecht Bengel, der sein Leben lang nichts weiter getan hat, als Klosterpräzeptor an der Begabtenförderung Württembergs in Denkendorf in der Klosterschule 12- bis 14-jährige Buben aus- und zu unterrichten im Schulunterricht. War ein sehr demütiger Mann. Er hat dieses Lied gedichtet für seine Tochter, die schwermütig war. Wenn Sie das merken, dass Lieder des Gesangbuchs beste Medikament für schwermütige Menschen sind, Sie müssen sie mitsingen, auch wenn das Herz nicht kann, müssen sie mitsingen. Und das hat er für die Sophia Elisabetha gedichtet, damit sie diese schweren Gedanken um die Füße bringt. Wir singen diese vier Verse, 613. Und dann spricht Wolfgang Deetsch, der nachher uns diesen Missionsbericht gibt.
Jesus sagt in Matthäus 11 zu den Umstehenden: Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Die Umstehenden Jesu waren Leute unter der religiösen Leiterschaft der Pharisäer, Leute, die unter der Last des Gesetzes gelitten haben. Islam und das späte Judentum haben sehr, sehr viel gemeinsam. Auch im Islam werden die Leute von Geboten diktiert, fünfmal am Tag beten, fasten und vieles, vieles mehr. Dies ist eine Last für die Menschen, weil sie nie wissen, habe ich auch genug getan. Die wenigsten beten jeden Tag fünfmal. Und dann erscheint die Frage, habe ich genug getan, für Gott, dass Gott mich einmal ins Paradies nimmt. Die Leute suchen nach einem Ausweg und sie nehmen einen Ausweg, der in eine erneute Sackgasse führt. Den Volksislam. Leute gehen zu Kultstätten, wo tote, sogenannte Heilige begraben sind und denen übernatürliche Kräfte zugesagt waren, und auch Leute denken immer noch, deren Geist kann immer noch helfen. Die Leute küssen die Gräber, legen Blumenkränze nieder, spenden Geld und erhoffen so, dass der Geist dieses Verstorbenen ihnen im Leben helfen wird, sie vor Krankheit bewahren wird, sie vor Problemen bewahren wird und ihnen auch in Zukunft am letzten Gericht helfen wird. Dies ist eine Angst und eine Last für die Leute, weil sie ständig in der Angst leben, habe ich genug getan. Jesus will uns frei machen von dieser Last. Und traurigerweise sind es nicht nur Moslems, die zu den Kultstätten in Pakistan gehen, sondern auch sogenannte Christen. Letztes Jahr kam ein junger Mann zu uns. Er hat in einer anderen Stadt, wo wir mal ein Team hatten, vor einigen Jahren christliche Literatur erhalten. Und er war gepackt von dieser Literatur und hat gesagt, das will ich. Ich will das Alte gegen etwas Neues, Besseres austauschen. Und obwohl die Pfarrfrau, er ging dann zur örtlichen Gemeinde, die Pfarrfrau hat ihn vom Hof gejagt, weil sie gesagt hat, du als Moslem hast hier bei uns nichts zu suchen. Er ging nach Lahore in eine entfernte Stadt und in einer 6-Millionen-Stadt hat er versucht, OM, er wusste, dass das Team, die Leute, die er getroffen hatte, von OM waren. Er hat dann unser Team aufgespürt und wollte mehr über diesen Glauben wissen. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen, die Jesus nicht kennen, die Gelegenheit geben, ihn kennenzulernen. Und da ist es egal, ob diese Menschen sich vorher Moslems oder vorher Christen genannt haben.
Wir singen jetzt das Lied 354. Ich habe nun den Grund gefunden. 354. Das Lied stammt von Johann Andreas Rothe. Der war Pfarrer in Bertelsdorf. Bertelsdorf war die zuständige Kirchengemeinde für die Brüdergemeinde Zinzendorfs. Dort ging Zinzendorf immer sonntags in den Gottesdienst zu Johann Andreas Rothe. Und dieses Lied besingt das Herzstück unseres evangelischen Glaubens. Je mehr wir fragen, was unterscheidet uns vom Islam etwa, wo sicher auch bei uns, dem Gefühl nach, die Mehrzahl unseres Volkes schon ein ganzes Stück weit islamisch denkt. Sicher nicht mit den strengen Geboten, aber mit der Gottesvorstellung. Das Wunder der Vergebung besuchen. Im Kreuz Jesu, das ist Herzstücks Evangelium. Wir singen die Verse 1 bis 3. Kolosser 2 fahren wir fort. Für die, die heute das erste Mal dabei sind, wir lesen den Kolosserbrief. Und ich weiß nicht, ich habe ihn oft gelesen, aber es ist mal wieder ganz neu aufgegangen. Er redet von nichts anderem als nur von Jesus. Immer wieder. Alle Fragen werden auf die Macht Jesu zurückgeführt. Letztes Mal, wo wir das hatten, kennt ihr überhaupt Jesus, richtige Gläubigen von Kolosse? Seid ihr mit ihm verwurzelt? Seid ihr mit ihm verbunden? Jetzt, Kapitel 2, Vers 16, Seite 239 in Ihren Bibeln, auf Ihren Bänken. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumondes oder Sabbats. Also wenn Paulus sowas sagt, tut mir es auch in Seele hinein weh. Ich finde doch schlimm, wenn man heute den Sonntag zerstört. Paulus sagt, nee, um Sonntag brauchen wir nicht gehen. Es geht um viel, viel mehr. Achten Sie mal drauf. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch, jetzt hieß es früher, von niemandem das Ziel verrücken. Und jetzt heißt richtig, vom griechischen Text her, lasst euch den Siegespreis von niemand nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Er redet fortwährend von seinen Offenbarungen und seinen Träumen, die er gehabt hat, und hält sich nicht an das Haupt, Christus ist Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Das sind Gebote und Lehre von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut, und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Kennen Sie freudlose Christen? Freudlose Christen. Gibt's in Hülle und Fülle gequälte Leute, schwer belastete Leute, traurige Leute, die seufzen und sagen, ach, ist alles sehr, sehr schwer in einem Christenleben. Der Ernst des Lebens hat sie gepackt. Sagen, wir müssen einen schweren Kampf gehen, müssen viel tun, man sieht es ihnen schon am Gesicht an, an ihrer ganzen Art. Walter Trobisch war Missionar in Kamerun und erzählt in seiner Biografie, wie er dort an einem Gymnasium, einer Oberschule, so ein Internat im Grasland von Kamerun, diese jungen Leute, die Afrikaner, unterrichtet hatten in Geboten Gottes. Und er hat sich viel Mühe gegeben, er hat diesen jungen Afrikanern erklärt und er hat gesagt, wer seinen Bruder hasst, so wie es Jesus auslegt in der Welt, der ist so ein Totschläger. Und wenn die unreinen Gedanken über euch, ihr jungen Männer, kommen, dann seid ihr schon Ehebrecher. So sagt Jesus mit den Geboten. Und wir müssen sie ganz bis in die Tiefe hinein verstehen. Am nächsten Morgen, als er wieder mit dem Unterricht beginnen will, ist das Klassenzimmer leer. Ja, wo sind die? Sind die noch im Speisesaal? Nein, sind auch nicht mehr da. Und dann geht er ins Schlafraum, alle Betten leer. Wo sind die? Er ruft, niemand da. Und dann holt er sein Fernglas und sieht, und dort in den Bergen schon ganz weit, da läuft eine Gruppe von Leuten und die haben alle ihr Bündel auf dem Kopf. Und er setzt sich aufs Motorrad und rast diese Piste entlang und kommt zu den jungen Leuten. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Und dann setzen die sich unter einen Baum und dann wird palavert und sagen, Massa, den Weg können wir nicht gehen. Der ist zu schwer für uns mit den Geboten. Dann wollen wir lieber keine Christen sein. Walter Trobisch sagt, mir ist plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe es ja ganz falsch angepackt, wie ich mit diesen jungen Leuten über die Gebote sprach. Ich musste ihnen an diesem Morgen zuerst einmal sagen, Jesus hat doch die Last deiner Schuld getragen und er will doch der Herr deines Lebens sein. Gib dich doch ihm ganz hin. Er will doch in dir diese Gebote erfüllen. Du musst dich doch bloß treiben lassen von seinem Geist. Du musst doch nichts aus dir herausdrücken oder herauspressen. Das ist doch so herrlich, wenn Jesus unser Herr ist und wenn wir ihm gehören. Er ist die Erfüllung der Gebote. Er macht's doch in uns. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir eine neue Kreatur und wie beim Rebe im Weinstock. Alles hat er ihnen erklärt an diesem Morgen und fröhlich sind sie wieder zurückgekehrt. Tatsächlich, anders gibt's kein Christenleben als in der Freude an Jesus. Jetzt beobachte ich immer wieder bei Besuchen und wenn ich mit ungläubigen Menschen rede, das können Sie genauso erleben. Wenn wir von Jesus reden, Hoffentlich tun Sie es auch gerne. Dann sagen manchmal solche ungläubigen Menschen zu uns, ich bewundere Sie, wie Sie glauben können. Manche von Ihnen sind ganz geschmeichelt und meinen, das sei schon das erste Bekenntnis zum christlichen Glauben, dabei ist das Gegenteil. Da müssen Sie schnell dazwischen springen und sagen, nee, mich brauchen Sie gar nicht bewundern. Ich bewundere Sie. Wie können Sie das ohne einen Herrn leben, der uns durchträgt durch die Schwachheit, ohne einen Schutz, ohne Vergebung, ohne einen Halt im Sterben? Ich bewundere Sie, so sage ich immer, ich bewundere Sie, wie Sie das in eigener Kraft schaffen können. Ich kann in meinem Leben nicht mal das Gute. Ja, doch, sagen Leute, das kann ich schon. Dann gratuliere ich Ihnen. Kann ich nicht. Ich kriege das Gute gar nicht hin. Ich mache mir so viele Vorsätze. Ich wollte so gerne ein anderer Mensch sein. Ich mühe und kämpfe und schaffe das nicht. Unser Trost und unsere Freude ist doch, dass wir einen ganz starken Trost, eine Geborgenheit, eine Kraft in unserem Leben haben. Heute habe ich das Thema der Predigt überschrieben, die Kraft unseres Glaubens. Dass Jesus Christus die Mitte, die Kraft ist, die mich erfüllt, die mich treibt. Jetzt hat Paulus dort in Kolosse, in dieser Gemeinde gemerkt, wir haben das ja gerade auch in der Bibelstunde dienstags, dass sich die Kinderkrankheit des Glaubens breit macht. Die Kinderkrankheit, dass man kaum ist man zum Glauben an Jesus Christus gekommen, da will man ganz schnell, es ist allen von Ihnen genauso gegangen, da will man ganz schnell selber in der eigenen Kraft, das werde ich mir so, ich werde jetzt ein Top-Christ, ich will das mal richtig vorführen den anderen Leuten, wie gut ich lebe. Und dann haben sie Maßstäbe aufgestellt und Verordnungen und Regeln und Gesetze. Sie haben natürlich auch zum jüdischen Gesetz sehr schnell Zuflucht genommen und haben all die Ordnungen genommen. Sie haben die Feiertagsordnungen verschärft und genau aufgestellt. Wie macht man das richtig, wenn man ein richtiger Christ ist? Und Paulus sagt, er streitet sich nicht lang. Sie wissen ja, die Gesetze Gottes sind ja an und für sich richtig. Wir wollen sie am Inhalt gar nicht bekämpfen. Das sind ja die großen Zusagen Gottes, wie er unser Leben gestalten will. Aber wir können sie gar nicht umwandeln. Darum sagt Paulus, jetzt lasst euch doch nicht den Siegespreis nehmen. Darum ist die Übersetzung so gut. Sie können auch sagen, das Ziel verrücken. Das ist wie wenn beim Sport, bei der Leichtathletik, einer plötzlich beim Hochsprung die Latte einen halben Meter höher setzt. Lasst euch doch nicht das Ziel, den Siegespreis oder das Ziel verrücken und verschieben. Wir werden doch bloß selig, glücklich, gerettet. Allein durch die Gnade Jesu, unverdient. Durch seine Vergebung, gar nicht anders. Warum fängt er jetzt wieder an? Das soll man nicht anrühren. Das soll man, sicher, wir können so viele Gründe finden, sagt er, so gut, wenn wir Lebensordnungen haben. Religiöse Leute wollen Ordnungen haben, Maßstäbe. Sie werden sicher nachher noch hören, der Islam wird einmal für unser Volk bestechen, sagen die Leute. Und die trinken ja nicht mal Alkohol. Und ach, das ist doch toll, da ist eine Linie da, das kann man befolgen und da kann man sein Leben ordnen. War in Kolosse genau die gleiche Begeisterung. Da ist ein Weg, den man gehen kann. Das und das und das und das muss ich abhaken. Wenn ich alles erfüllt habe, bin ich ein richtiger Christ. Mich beeindruckt das immer, wenn ich das sehe, wie die Hindus große Opfer bringen. Und wenn sie sich eintauchen in die Fluten des Ganges, und hoffen, sie würden das Böse in ihrem Leben wegwaschen können. Wenn die Japaner mit ihren schicken Anzügen heute vor den Gräbern ihrer Ahnen knien und ihre Opfergaben den Schreinen ablegen, damit die Ahnen für sie sprechen, zu denen sie rufen, im Ahnenkult, es gibt so viel Pflichten und Aufgaben, was man alles will. Haben Sie es auch schon probiert, dass sie sagen, ich probiere es mal mit harten Kasteiungen. Die junge Leute haben es probiert, oder schlafen wir auf dem Boden, mit Härte, mit Fasten. Ich glaube, sie hatten manchmal gefasst. Sieht man heute nicht mehr. Und ich will es mit harten Geboten versuchen. Einer von unseren schwäbischen Originalen hat mal gesagt, Hannes, deinen Körper ruinieren, aber nicht das Böse in dir. Mit allen äußeren Ordnungen kann ich doch den Sumpf, der in mir drin ist, diesen unheimlich schmutzigen Sumpf, aus dem so viel Böses kommt, nicht austrocknen. Und man kann sein Leben nicht veredeln und verbessern, indem man irgendwo, wie sagt Paulus, mit geheuchelter Demut, er sagt, das ist ein Heuchelleben. Da redet man sich was ein, wenn man seine gewissen Verpflichtungen abgehakt. Lasst doch das ganze Werken in eurer Frömmigkeit mal weg. Und dann springt er einfach und sagt, jetzt trachtet doch nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Blickt doch auf Christus. Und jetzt darf ich von dem reden. Blickt auf Christus. Es kann alles anders werden. Paulus hat da ja vielleicht wie keiner von uns das probiert, mit einer eisernen Energie alle Gebote Gottes gehalten. Das sagt er. Da fragen wir ja oft, ist es wirklich wahr? Aber es muss ja wahr sein. Paulus lügt uns ja nicht an, wenn er sagt, ich war voll Eifer im Gesetz Gottes untadlich. Es hat mir niemand einer etwas unterstellen können, dass ich am mosaischen Gesetz und all den Verpflichtungen der jüdischen Tradition auch an einer Stelle etwas schuldig gewesen bin. Und er hat mit Eifer alle Lästerer verfolgt. Und so ist er diesen Christen nachgegangen bis nach Damaskus. Man kann immer nur sagen, das eine passiert, ich habe Christus erkannt. Es sind ganz verschiedene Wege, wie man Christus erkennt. Einer der großen Führer der Hugenotten ist damals in der Verfolgung geflohen, um sein Leben zu retten. Und er sagt, ich paddelte über den Genfer See und sah im Mondschein den Mont Blanc da liegen. Und da habe ich Christus erkannt in seiner Größe. Und von dem Tag ab war ich sein Jünger und fürchtete keine Gefahr mehr und diente meinem Herrn. Also ich glaube, am besten kann man Christus erkennen aus seinem Wort. Aber wenn Sie Christus richtig erkennen, dann wissen Sie, was das ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Ach, ist ja gar nicht vergleichbar mit dem, was wir da immer so kümmerlich an eigenen, ich sage immer zusammenstricken, an kümmerlichen Fetzen der eigenen Gerechtigkeit. Wenn uns Jesus seine Vergebung schenkt, wenn uns Jesus gerecht macht, was ist denn das? So wunderbar ist das. Hier auf dieser Kanzel stand einst der unvergessene Bischof Festo Kiwensere aus Uganda. Und man vergisst das ja nicht, da hatten sie heute so eindrückliche Bilder mitgegeben. Er hat einmal dieses Bild gebraucht. Meine schwache, kleine, zitternde Hand ruht in der mächtigen Hand Jesu. Der Paulus ist doch nicht dagegen, dass wir, was weiß ich, irgendwelche Ordnungen im Leben haben, aber sagt, es muss doch aus der Kraft Jesu kommen. Dann wird es auch nicht gezwungen, dann machen wir es aus Freude. Ist ganz, ganz anders. Wenn meine schwache, zitternde Hand in der Hand Jesu ruht, wenn er ihr Leben erfüllt, wenn sie seine Kraft haben, seine Kraft, die in ihnen wirkt. Martin Luther hat einmal ein Zitat geprägt und das kann man eigentlich nicht vergessen. Das ist so arg schön, er sagt, Menschen, die an Jesus glauben, Christus glauben, die sind durch seine Vergebung ganz neu, ganz verändert. Das ist ein ganz großer Wechsel, sie sind schon wie im Himmel. Wenn sie das erleben, Jesus hat mich lieb und ich gehöre ihm, ich bin sein Kind und Eigentum und niemand kann mich mehr aus seiner Hand reißen und ach, alles, was dazugehört. Es ist wie wenn wir mit einem ganz wunderbaren, kostbaren Kleid bekleidet sind. Und dann sagt er, doch dann kommen unsere Füße unten aus dem Mantel hervor. Und die versucht Satan, wir nur kann zu beißen. Da zappelt das Kindlein und schreit und fühlt, es habe Fleisch und Blut und der Teufel sei noch da. Wir sind zwar heilig und frei, doch im Geist und nicht im Fleisch, in unserer Natur, die Füße bleiben noch zu waschen. Darum darf sie Satan beißen und zwicken, bis sie rein werden. Und nun kommt das schöne Wort, denn du musst die Füßlein mit unter den Mantel ziehen, sonst hast du keinen Frieden. Es kann alles anders werden. Der, der auf Jesus blickt, der lebt in der Freude, der mächtige Herr ist da, der Herr Himmels und der Erde. Jetzt geht es um die Kraft des neuen Lebens. Der möchte ich auch noch reden, die Kraft des neuen Lebens. Paulus hat immer sehr klein von sich gedacht. Wir meinen ja immer, es war doch ein großer Apostel. Paulus sagt, nee, ich will am liebsten von meiner Schwäche reden, meiner Schwachheit. War ja ein sehr leidender Mann. Hat auch sehr viel Misserfolg zu tragen gehabt, auch sehr viel Spott und Feindschaft auszuhalten gehabt. Ich will am liebsten von meiner Schwäche reden. Wenn ich von der Kraft rede, will ich mich rühmen der Kraft Christi. Und wenn er von Christus und seiner Kraft redet, dann redet er immer. Sie kennen das aus dem Formulieren, wir hatten das schon im Kolosserbrief. Kommt aber in allen Briefen vor. Die Kraft Gottes, die Tote lebendig macht, die Christus aus dem Grab herausgeführt hat. Diese Auferstehungskraft. Und die wirkt in meinem Leben, ja, wo sie Christus Raum geben. Jesus steht vor der Tür bei ihnen, klopft an, will einkehren. Darum hat Paulus nicht viel von diesen Verordnungen und Gesetzen und Regeln gehalten. Er sagt, lass doch Jesus in dein Leben ein, diesen mächtigen Christus. Lass ihn wirken, bei dir jetzt. Ich entdecke, je älter ich werde, immer mehr, dass das ganz wunderbar ist, wenn wir vieles nicht können. Vieles machen wir aus Routine, auch in geistlichen Dingen. Wenn wir anfangen, auf Christus zu blicken und sagen, Herr, jetzt will ich dich und deine Auferstehungsmacht. Ich habe Angst, ich weiß nicht mehr weiter, ich schaffe das allein nicht. Und dann kann er wirken. Er ist doch Lebensinhalt, die Mitte. Und nun gebraucht Paulus ein Bild. Ihr seid gestorben. Wir hatten schon das letzte Mal dieses Bild. Es kommt bei Paulus ganz oft vor. Wir werden in das Christusgeschehen seines Sterbens und seines Auferstehens mit hineingenommen. In dieser Klosterkirche in Denkendorf, wo Johann Albrecht Bengel gewirkt hat, ist unten eine Krypta und da ist ein Grab. Und diese Kirche wurde einst von Kreuzrittern vom Heiligen Grab errichtet. Und es muss irgendwie ein Ritus gewesen sein, dass die Ritter da unten in dieses Grab hineingelegen sind in der Osternacht und dann sind sie rausgekommen. Also ich halte nicht viel von Riten, das wissen Sie. Ich muss Sie enttäuschen, aber wenn Sie Spaß dran haben, dürfen Sie sich oft ein Loch reinlegen, wieder rauskommen. Das Entscheidende ist, dass Sie das Christusgeschehen im Glauben erfassen, nicht den Ritus. Der Ritus hat es kraftlos. Sondern, dass Sie mit Christus gestorben sind und auferstanden sind, dass Sie Ihr altes Leben ablegen. Man kann das bei Paulus so schön sehen, wenn ich eine Dynamik er hat, dass er das Alte weit hinter sich lässt. Ganz weit, er redet nicht mehr von seinen alten Dingen. Er redet auch nicht mehr viel von seiner alten Vergangenheit, wie er im Gesetz ein Eiferer war, sondern sagt, ich will immer mehr von Christus erjagen. Ich jage ihm nach und will immer mehr von seiner Auferstehungskraft packen. Ich will immer mehr in meinem Leben durchdrungen sein von ihm. Lesen Sie mal die Briefe des Paulus durch. Mich wundert, dass Paulus keine Verhaltensregeln gibt. Verhaltensregeln. Eigentlich wäre da doch ganz viel zu sagen, ihr jungen Christen, dies müsst ihr tun und das. Es gibt ja viele Pläne heute, um das nachzuholen, was der Paulus vergessen hat. Und dann stellen sie alle ihre Lebensregeln auf ihre. Hat das Paulus aus Versehen gemacht oder absichtlich? Er hätte doch viel konkret ordnen können, wie macht man das richtig? Von der Eheordnung und von der Hausordnung hat er nur ganz allgemeine Dinge gegeben. Er sagt völlig klar, dass wir nicht schändlich leben sollen. Schande. Sünde nicht, was Jesus, aber einen großen Freiraum. Und dann sagt er diesen jungen Christen ganz unbekümmert, prüft selber, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute,
das Wohlgefällige und Vollkommene, prüft's doch selber. Er lässt Freiheit, großer Geist der Freude und der Freiheit. Menschen, die Jesus haben und durch seinen Geist erfüllt sind, die können selber finden, so steht es in Römer 12, oder im 2. Timotheusbrief heißt, der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben. Philipper 1, prüft, was das Beste ist, auf dass ihr unanstößig seid auf den Tag Jesu Christi. Natürlich ist wichtig, wie wir unser Leben gestalten, aber Christus wird dir Weisheit geben. Oder im Abschied von den Ältesten von Ephesus sagt Paulus, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen. Also die Kraft Jesu ist das Schönste, was unser Leben gestaltet. Ich möchte, dass Christus in ihrem Leben selber Raum hat und sie führt und leitet. Wenn sie morgen in Terminen gejagt sind, das Telefon klingelt, Leute wollen was von ihnen, sie wissen immer aus, nein, die Kraft Christi soll sie treiben. Und noch das Letzte, blickt entschlossen vorwärts. Blickt entschlossen vorwärts. Paulus hat ein sehr schweres Leben. Er macht nicht viel Worte drüber. Die lange Haftzeit im Gefängnis, der angeschlagene Körper. Er weiß ja gar nicht, wie lange er lebt. Im Philipperbrief sagt er, vielleicht lebe ich bloß noch ganz kurze Zeit und dann werde ich zum Tod verurteilt. Und Paulus lebt jeden Lebensabschnitt ungemein intensiv. Ich möchte das den Alten sagen. Jede Lebensstunde, die ihn Gott schenkt, leben Sie sie intensiv in der Kraft Jesu. Und da finden Sie bei Paulus nie die Wehmut, ach, ich wollte wieder zurück in die Städten meiner Kindheit. Sondern immer bloß, ich wollte noch nach Spanien, ich wollte noch am letzten Winkel der Erde von Jesus reden. Ich wollte die Gemeinden aufmuntern, fest bei Jesus zu stehen. Als Paulus starb, muss man sagen, war seine Sache mehr als kümmerlich. Aber Paulus schreibt in seinen Briefen, wie hat er letzte Abschnitt geschlossen, der Vers 15 im 2. Kapitel, sprach er vom Triumphzug Jesu. Wissen Sie, Leute, die an Jesus glauben, die wissen, dass ein Triumphzug Jesu sich jetzt ereignet. Und da dürfen sie mitziehen in diesem großen Triumphzug. Und dürfen sie mitwirken, aber unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich halte das für eine ganz verhängnisvolle Entwicklung, wenn man meint, man könne sein Christenleben demonstrativ leben, dass die Presse kommt und sagt, oh, was sind das für schöne Christen, oder gute Christen, gibt's nicht. Christen tragen die Schmach Christi in der Nachfolge Jesu. Und Christengemeinde sieht sehr armselig aus. Ach, was waren das für angefochtene Leute, die wir heute nennen als die großen Jünger Jesu, auch in der Kirchengeschichte. Angefochtene Leute, die mit den Schwierigkeiten nicht mehr fertig wurden. Sie wurden im Triumphzug Jesu weitergeführt. Das Leben ist verborgen. Wir sehen es hoffentlich nicht mal selber. Man kann nicht vor dem Spiegel stehen und sagen, ach, wie bin ich doch fromm. Das kann man bloß, wenn man seine Messlatte hat, wo man alle seine guten Taten abhakt. Ihr jungen Leute, wenn ihr Jesus folgt, dem mächtigen Jesus, ich darf euch sagen, wie verborgen euer Leben auch aussehen mag, der Herr wird euch benutzen. Als einst Hans Rohrbach durch seine Tochter im Konfirmandenunterricht bei Hans Dannenbaum in Göttingen zum Glauben kam, er war vorher sehr weit ablehnend, da fragte er zunächst diesen Seelsorger und sagte, was kann ich als Mathematiker eigentlich tun fürs Reich Gottes? Und dann lachte Hans Dannenbaum, der früher die Stadtmission in Berlin geleitet hat, nur in seiner Art und sagte, also Gott hat Humor, ich kann mir auch nicht vorstellen, zu was Gott Mathematiker braucht in seinem Reich. Und dann wissen Sie, wie der Hans Rohrbach, Schwiegervater von Professor Bodo Volkmann, ein Zeuge Jesu wurde. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Lassen Sie das Gottes Sache sein, aber wenn das Christus sagt, er garantiert das, dass aus unserem Leben Frucht aufsteht. Gehen Sie fröhlich Ihrer täglichen Arbeit nach, aber blicken Sie nach oben auf Christus. Gucken Sie, dass die Verbindung zwischen ihm und Ihnen nicht getrübt wird. Wie wird das einmal sein, wenn das in der Herrlichkeit offenbar wird? Ich habe immer Angst, wenn in der Herrlichkeit der ganze Schmutz bloß rauskommt von uns. Nein, der soll weggetan sein. Wenn Jesus unser Leben benutzt, dass etwas herauskommt zu seinem Lob und zu seiner Ehre. Amen. Und nun singen wir von dem Lied, ich habe nun den Grund gefunden, 354, die Verse 4, 6 und 7. Die jungen Leute, die den Saal richten, die müssen jetzt hinübergehen. Da habe ich ein paar gebeten vorhin. Wir wollen beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir sind so froh, dass es nicht an unserem Laufen oder Wollen liegt, sondern bloß an deinem wunderbaren Erbarmen, an deiner großen Güte und Liebe. Und wir wollen ganz anders dir vertrauen. Wir können ohne dich gar nichts tun, am wenigsten gut sein. Da wollen wir, dass deine Kraft uns regiert und du unser Tun und Denken und unser Wollen bestimmst. Herr, ergreife uns ganz und nimm Besitz von uns. Und dann lass doch das geschehen, dass du verborgen in unserem Leben, aber auch im Leben unserer Gemeinde wirken kannst. Wir bitten dich auch für alle Dienste, die in deiner Mission, Weltmission geschehen. Nicht uns zum Ruhme, sondern damit Menschen deine Liebe erfahren, dass sie heraustreten aus all den Ängsten und aus allem Druck und fröhlich werden, weil der Weg zum Himmel geöffnet ist. Wir möchten dies auch erbitten jetzt über unseren Kranken. Sie können nicht unter uns sein, aber du kennst sie. Und wir bitten dich, dass du ihnen begegnest mit deiner Liebe und mit deiner Güte und dass dein Wort sie tröstet und gewiss macht. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Für die, die neu da sind, muss ich das erklären. Wir haben das vor Jahren so gemacht. Der erste Missionsabend, den ich hier vor Jahren in der Gemeinde erlebt habe, da waren wir mit einer einstelligen Hörerzahl zusammen. Ich stand noch 10 Minuten vor der Türe, seitdem fangen wir pünktlich an. Ich stand 10 Minuten vor der Türe und habe gedacht, da kommen jetzt sicher noch die Leute. Und dann haben wir gesagt, das ist auch eine ungeschickte Zeit in den Abenden. Und dann haben wir gesagt, jetzt nach dem Gottesdienst haben die meisten Menschen Zeit, außer die Hausfrauen, die müssen in die Küche. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass wir sagen, wir laden hier ein und ein paar, die kochen das, einfach um die Kräfte zu schonen, damit sie Zeit haben und dabei sein können. Wir freuen uns, dass Adelheid und Wolfgang Tetsch jetzt um 15:15 drüben im großen Saal erzählen. Da hat man Zeit, sie haben auch einen Film mitgebracht und dann essen wir um 12:15 noch ein schlichtes Essen. Mir war es immer wichtig, ein schlichtes Essen, damit wir nicht in der großen Dankeschuld sind und das ist dann kein Problem. Und dann können Sie heute Mittag allen Ihren Verpflichtungen nachgehen. Es würde mich freuen, wenn Sie jetzt einfach auch spontan da bleiben würde. Seit 8 Uhr wurde gekocht und das ist auch so schön, dass die Mitarbeiter der Küche den Sonntag achten und dann zum Gottesdienst nicht weiter gekocht haben, sondern im Gottesdienst jetzt sind und dann nachher das alles richten, damit Sie sich wohlfühlen und dabei sein können. Unser Opfer ist heute für die Arbeit Operation Mobilisation in Pakistan bestimmt. Adelheid und Wolfgang Tetsch, wir freuen uns, wenn Sie dann in einiger Zeit wieder hinausreisen als Zeugen Jesu in dieses unruhige und so stark gefährdete Land. Wir wissen nicht, wie lange das überhaupt noch möglich ist. Es gibt eine Gemeinde Jesu in Pakistan, aber eine sehr arme und getretene Gemeinde. Einzige Hauptarbeit der Christen in Pakistan ist, das sind die, wo die Kloeimer abtransportieren, die vollen natürlich. Das ist Christengeschäft in Pakistan. Damit Sie etwas wissen von den geringsten Brüdern und Schwestern Jesu in der Welt. Wir wollen mehr davon hören. Zu diesem Thema vom Gesetz haben wir gerade immer die Bibelstunde dienstags. Da will ich darauf hinweisen. Und dann auch diese grünen Zettel, die sind mir jetzt wichtig. Da muss ich alles nichts mehr sagen. Zeitverschiebung und wann über die Feiertage kein zweiter Gottesdienst ist. Wenn auch die, die nur ab und zu kommen, den grünen Zettel mitnehmen, dann kommen sie nie falsch. Da ist jetzt schon bis in Februar hinein die wichtigen Termine festgehalten. Sonst nehmen Sie es am Ausgang noch mit. Jetzt darf ich Sie einladen, mit hinüberzugehen. Bitte kommen Sie nicht mehr, nachdem es ausgeläutet hat. Das ist das Läuten vom zweiten Gottesdienst. Aber dann wollen die Tropen auch anfangen. Und es ist schön, wenn Sie da bleiben können. Wenigstens bis zu Beginn vom Mittagessen. Da ist nochmal eine Umschichtung. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.